Podcast hören, soll sich noch mehr lohnen.
meinsportradio.de spendet im November für jeden Podcast-Download einen Cent an die Movember Foundation. Alle Infos dazu findest du auf meinsportradio.de/Movember. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wenn du gegen Erwachsene spielst, musst du auch bereit sein. Das waren wir heute Nacht nicht. So lautete das Fazit von Jason Kidd nach der klaren Niederlage seiner Bucks in eigener Halle gegen OKC. Und was den Bucks fehlte und was sonst noch in der NBA-Nacht passierte, erfahrt ihr jetzt hier in der Sportshow auf meinsportradio.de in unserer Zusammenfassung. Und die nimmt für uns wieder Felix Amrain vor, der Moderator unseres wöchentlichen NBA-Talks. Triple-Double. Hallo, Felix.
Hallo Malte.
Bevor wir auf die Bucks kommen, schauen wir erstmal auf das Duell der Kings bei den Pacers. 101-83 am Ende für die Pacers, vierter Saisonsieg und am Ende ein sehr deutlicher Sieg.
Ja, und der war schon zur Halbzeit abzusehen. 55-30 stand es nach den ersten 24 Minuten für die Indiana Pacers. Und dann verkamen die zweiten 24 Minuten im Prinzip zu einer riesengroßen Garbage-Time, weil die Sacramento Kings nicht mal ansatzweise in der Lage waren, ein Comeback hinzulegen und deswegen dann die Bank der Indiana Pacers einfach auch ordentlich Spielzeit erhielt. Und letzten Endes hat sich dann Victor Oladipo darüber gefreut, dass sie ein bisschen Cheerleader spielen durften, meinte er nach dem Spiel. 28 Minuten war der dann auf der Platte, insgesamt nur 14 Punkte in der Zeit aufgelegt und war damit einer von gleich 5 Spielern bei den Indiana Pacers, die ihren Beitrag dazu leisteten, dass dann eben am Ende Saisonsieg Nummer 4 stand. Thaddeus Young, Bojan Bogdanovic und Domantas Sabonis hatten in der Starting Five 15, 17 und 12 Punkte. Sabonis dazu noch mit 16 Rebounds und das, obwohl er den kompletten Tag zuvor krank im Bett lag und nicht klar war, ob er überhaupt spielen können würde. Dazu 5 von 6 Würfen getroffen. Die Starting Five insgesamt mit einer herausragenden Plus-Minus-Rating. Sabonis damit plus 27, der beste. Collison mit plus 19, der schlechteste in Anführungsstrichen. Also das zeigt schon, wie groß der Unterschied zwischen den Indiana Pacers und den Sacramento Kings war, wenn sie oder als sie ihre Starting Five auf die Platte geschickt haben. Dann von der Bank kommt noch Corey Joseph mit 13 Punkten erfolgreich und bei den Kings, da lief es eben überhaupt nicht zusammen. Der Aaron Fox, und der ist ja ein Rookie, war tatsächlich der beste Punktsammler von der Bank kommt, traf 9 seiner 18 Würfe, 18 Punkte für ihn am Ende. Zach Randolph war der Einzige, der noch mehr als 10 Punkte auflegen konnte, nämlich 12. Und wenn man das ganze Dilemma, warum die Sacramento Kings am Ende eben kein Comeback oder auch überhaupt keinen Run überhaupt mal zustande gebracht haben, zusammenfassen will, dann oder sich verdeutlichen will, dann muss man eigentlich nur auf die Dreierquote und auf die Freiwurfquote gucken. Wenn du schon keine Dreier triffst, und das haben sie überhaupt nicht getan, 2 von 14 ist einfach schlichtweg unterirdischst, dann musst du wenigstens irgendwo an die Freiwurflinie kommen und da dann natürlich auch treffen. 14 Mal an die Freiwurflinie zu marschieren, das ist auch schon nicht gerade ein absolutes Zeugnis davon, dass man mit Aggressivität in die Zone gegangen ist. Und wenn du dann nur 7 Stück triffst, dann kannst du im Prinzip auch gleich aufhören, Basketball zu spielen. Denn dann wird es nichts mehr werden an dem Abend. Und genauso war es ja dann letzten Endes auch. Die Sacramento Kings verlieren ihr bereits 6. Saisonspiel gegen die Indiana Pacers. Und damit ist es auch ein bisschen eine neue Situation für De'Aaron Fox, denn der hat in seiner College-Saison in Kentucky genau 6 Spiele verloren, 32 damals gewonnen und hat nach dem Spiel dann so ein bisschen zugegeben, dass er sich erst daran gewöhnen muss zu verlieren, da er das aus seinem Leben bislang noch nicht kennt.
Also eine neue Erfahrung, auch das kann man in so einer NBA-Nacht durchaus mal sammeln. Schauen wir auf das Duell der Suns bei den Nets, 122-114 am Ende der Sieg für Phoenix, für die Suns, aber die drohten zwischendurch dann doch nochmal unterzugehen, hatten 18 Punkte vor, aber im dritten Viertel dann diesen Vorsprung schon fast wieder verspielt.
Ja, also es war tatsächlich so, dass Phoenix das Duell gerade zu Beginn in Person von Devin Booker gut kontrollierte, auch bestimmte, Brooklyn nicht so richtig zurück ins Spiel kommen ließ. Auch als diese dann im zweiten Viertel mal auf 3 Punkte ran waren, übernahm er wieder das Spiel, führte seine Mannschaft gerade zu Beginn dann auch des dritten Viertels wieder ganz, ganz deutlich weg. Das waren dann die von dir angesprochenen 18 Punkte Vorsprung, nur dass dann eben auf einmal gar nichts mehr zusammenlief. Also die Brooklyn Nets konnten dann 17 Punkte in Folge reinballern, die Phoenix Suns 0 und das Ganze in 4 Minuten. Da drehte dann natürlich, möchte man sagen, vor allen Dingen D'Angelo Russell ordentlich auf, als er seine Farben da zurück ins Spiel führte. Bei den Phoenix Suns drohte dann tatsächlich das Spiel komplett aus der Hand zu gleiten. Anfang des vierten Viertels war dann Brooklyn tatsächlich vorne. Ab da wurde es dann eine enge Partie, die immer so ein bisschen auf des Messers Schneide stand für beide, für beide Parteien, für beide Mannschaften. Am Ende waren es dann die Phoenix Suns, die angeführt nicht nur von Devin Booker, sondern von TJ Warren vor allen Dingen auch das Spiel nach Hause brachten. TJ Warren machte 14 Punkte, allein im vierten Viertel, 35 waren es ja insgesamt für die Phoenix Suns. Also da hatte er schon einen Bärenanteil daran, dass die Phoenix Suns am Ende dann den dritten Saisonsieg einfahren konnten. Insgesamt sehr ausgeglichene Leistung, auch in dieser Partie bei den Suns. TJ Warren am Ende dann mit 20 Punkten, 11 Rebounds. Mike James, der ja jetzt als Point Guard startet, bei den Suns hatte 24 Punkte und Devin Booker, Topscorer, 32 Punkte. Dazu dann noch Dragan Bender und Tyler Ulis von der Bank kommt mit 10 und 11. Und es war auch ja durchaus nötig, dass sie das Ganze dann letzten Endes mit mehreren Schultern auffangen konnten, denn auch bei den Brooklyn Nets war es auf mehrere Schultern aufgeteilt. D'Angelo Russell mit 33 Punkten dazu, Hollis Jefferson mit 21, Carroll mit 13, LeVert mit 11 und von der Bank noch Dinwiddie mit 15. Insgesamt war es so, dass die Brooklyn Nets keine gute Dreierquote an diesem Abend aufweisen konnten. Im Gegensatz zu den Phoenix Suns, die fast 46% von Downtown trafen, trafen die Nets ihrerseits eben nur 30. Freiwurfquote waren die Phoenix Suns deutlich besser und das bei ähnlichen Feldquoten. Warum konnte Brooklyn dennoch fast zurückkommen? Weil die Suns den Ball überhaupt nicht gut in den eigenen Reihen halten konnten. 18 Turnover haben sie insgesamt produziert. Dabei war jetzt keiner besonders gut oder besonders schlecht, sondern das war eine ausgeglichene Mannschaftsleistung, wenn man das vielleicht mal so benennen möchte. Während die Brooklyn Nets ihrerseits den Ball sehr, sehr gut in den eigenen Reihen halten konnten. 7 Turnover nur von den Brooklyn Nets und so kamen sie dann insgesamt einfach zu einem mehr an Wurfversuchen und konnten deswegen dann eben diesen Run hinlegen im dritten Viertel, der sie beinahe eben ja zum Sieg geführt hätte, beziehungsweise sie auf jeden Fall erstmal zurück ins Spiel gebracht hatte. So war es dann letzten Endes auf jeden Fall eine unterhaltsame Partie, denn die Phoenix Suns und die Brooklyn Nets sind beide junge Teams und sie stehen vor allen Dingen vor Offensivstärke und wenig vorhandene Defense und genau das haben wir heute Nacht gesehen und wir haben auch gesehen, dass es da irgendwann mal wieder aufwärts gehen wird, denn D'Angelo Russell und Devin Booker haben wie gesagt beide sehr, sehr gute Partien bestritten.
Und wir haben auch gesehen, dass die Brooklyn Nets an Halloween einfach nicht wirklich gut spielen oder nicht gewinnen können, 5-mal in Folge jetzt schon an Halloween verloren. Wir gucken auf das Duell der Thunder bei den Bucks. Ich hatte euch eingangs ja schon mit dem Zitat konfrontiert, wenn du gegen Erwachsene spielst, musst du auch bereit sein. Das sagte Jason Kidd nach der 91-110 Niederlage zu Hause seiner Bucks. Felix, was hat denn die Thunder erwachsener gemacht als die Bucks?
Ja, man könnte jetzt behaupten, es ist ein Gesichtstattoo, aber Spaß beiseite. Jason Kidd meinte nach dem Spiel auch noch über Russell Westbrook, dass er der Mike Tyson des Basketballs wäre. Insofern, wir wissen alle, Russell Westbrook besitzt nicht so ein schmuckes Körper-Tattoo oder so ein schmuckes Gesichtstattoo, wie es Mike Tyson besitzt. Deswegen müssen es andere Dinge sein und die Oklahoma City Thunder hatten vor allen Dingen einen riesengroßen Vorteil und der war mannschaftliche Geschlossenheit und mannschaftliche Tiefe und das ging den Milwaukee Bucks komplett ab. Während die Thunder nicht nur in Person von Russell Westbrook gut aufspielten, war bei den Bucks tatsächlich Giannis Antetokounmpo der einzige, der überhaupt mehr als 9 Punkte produzieren konnte und das ist dann gegen eine abgezockte Truppe, wie sie die Oklahoma City Thunder mit Westbrook, mit George, mit Anthony, mit Adams einfach sind, zu wenig, muss man halt einfach dann auch so sagen. Und es waren tatsächlich die 4 dann auch, die in der Starting Five im zweistelligen Punktbereich lagen, dazu noch Jeremy Grant mit 17 Punkten von der Bank kommend und es war dann tatsächlich einfach so, dass Russell Westbrook genau das tat, was ein Leader in seiner Mannschaft machen muss. Er hat es geschafft, offene Würfe von Downtown für Paul George zu kreieren. Er hat es geschafft, Platz in der Zone zu schaffen, wenn Stephen Adams unter dem Korb gesucht wurde, der dann am Ende das Double-Double aus 14 Punkten, 11 Rebounds hatte. Paul George übrigens mit ja wirklich guter Quote von Downtown 4 von 8 getroffen. Carmelo Anthony konnte sein Spiel ebenfalls dann eben durchbringen, 17 Punkte. Und so war es dann auch nicht weiter schlimm, dass eben Russell Westbrook um einen Assist nur am Triple-Double vorbeischrammte, weil er eben ja mit seiner Geschwindigkeit einfach Lücken in die Hintermannschaft von Milwaukee gerissen hat. die diese dann nicht schließen konnten. Und insgesamt einfach eine wirklich gute Leistung von den Oklahoma City Thunder. Und wie wichtig Russell Westbrook dann eben auch ist, sieht man nicht nur an der Dreierquote von Paul George, sondern eben insgesamt, auch wenn Andrew Robertson nur 1 von 5 traf, was ja dann die Quote schon wieder ein ganz schönes Stück gedrückt hat, trafen sie 43%, fast 50 aus dem Feld, ging oft an die Freiwurflinie, insbesondere Grant war da gleich 7-mal vertreten und so hatten sie dann ein relativ leichtes Spiel, auch unter dem Korb eben in Form von Adams und Westbrook, wo sie bei den Rebounds deutlich, deutlich erfolgreicher waren, als es die Milwaukee Bucks waren. Und ich hatte es angesprochen, da war es Giannis Antetokounmpo, der komplett auf sich alleine gestellt war. 28 Punkte von ihm, 8 Rebounds, gut wieder getroffen, 9 von 14. Und das war dann aber eben auch der Einzige, der wirklich abgeliefert hat an diesem Abend. Malcolm Brogdon und Chris Middleton trafen überhaupt nichts, gerade Chris Middleton 13 Würfe genommen, also fast so viele wie Antetokounmpo und lediglich 3 Stück getroffen, 0 von 5 Dreiern, am Ende ein Plus-Minus-Rating von minus 19, 9 Punkte, 7 Rebounds und das ist einfach zu wenig und das wissen die Milwaukee Bucks auch, dass sie nicht davon ausgehen können, dass Giannis Antetokounmpo gerade gegen die guten Teams sie jedes Mal rettet. Sie brauchen den Supporting Cast, sie brauchen einfach die Leistung der anderen Spieler in ihren Rollen und wenn dann eben Middleton mal eine komplette Offenheit hat, dann muss da einfach jemand anders einspringen und das ist heute Nacht nicht gelungen. Insgesamt dann eben überschaubarer Wurfabend, nicht nur bei Chris Middleton, sondern beim kompletten Team der Milwaukee Bucks, einzig von der Freiwurflinie, haben sie sich dann doch recht schadlos gehalten. Und so verlieren die Bucks gegen die Oklahoma City Thunder. Jetzt stehen beide bei 4-3. Das hätte, glaube ich, vor der Saison vielleicht auch niemand so richtig erwartet. Aber es zeigt eben den Milwaukee Bucks auch, wir sind ein junges Team und wir müssen daran arbeiten, wenn wir mit den ganz Großen mithalten wollen.
Außerdem haben in der Nacht die Detroit Pistons ihre dritte Saisonniederlage kassiert. 93-113 hieß es am Ende bei den Lakers. Verwundert auch ein bisschen nach dem guten Start der Pistons.
Ja, es ist einfach faszinierend, was diese Saison bislang bietet. Es gibt kein Team, das so richtig konstant gut spielt. Es gibt Teams, die konstant schlecht spielen, wie die Dallas Mavericks beispielsweise, aber es gibt kein Team, das konstant richtig gut spielt. Also vor 2 Nächten gewinnen die Detroit Pistons gegen die Golden State Warriors. Dann sieht man aber, und sie gewinnen ja auch gegen die Clippers, die bis dato sich ja schadlos gehalten hatten. Also gegen die guten Teams läuft's. Dann verlieren sie aber eben auch Spiele gegen die Lakers, gegen die jungen 76ers, die auch noch nicht ganz da sind, wo sie natürlich sein wollen. Und ja, es ist ein bisschen schwierig, das zu greifen, was da am Start dieser NBA-Saison passiert. Es holpern alle so ein bisschen rein, hat man den Eindruck. Was war das Problem bei den Detroit Pistons in der vergangenen Nacht? Das war zum einen die Dreierquote, das war zum anderen aber auch eine wirklich gute Leistung der Lakers, die mannschaftlich geschlossen gespielt haben und ja, da mal gesehen haben oder darin bestätigt wurden letzten Endes, warum sie Luke Walton dieses Team anvertraut haben. Luke Walton, der ja vorher interimsweise dann sogar Head Coach bei den Golden State Warriors war. Gute Dreierquote in der letzten Nacht, 46%, gutes Ballmovement, 30 Assists insgesamt, über das komplette Team verteilt gespielt. Bester Assistgeber war dann Brandon Ingram mit 6 Assists, aber auch sonst ganz, ganz viele eben, die da den Ball weitergereicht haben und so 30 Stück am Ende bei 45 erfolgreich verwandelten Würfen. Also 2/3 aller Würfe ging ein Assist des Mitspielers voraus und das ist wirklich eine sehr gute Quote. 14 Turnover, gut, daran ist zu drehen, aber insgesamt die Los Angeles Lakers einfach mit einer mannschaftlich geschlossenen Leistung, gleich 7 Spieler mit 10 Punkten oder mehr, bester Punktsammler dann am Ende, Julius Randle von der Bank kommt mit 17 Punkten, zweitbester, Kyle Kuzma, der alle 4 Dreier verwandelte, die er nahm, mit 16 Punkten, die beiden wirklich mit unfassbar effektiven Leistungen, 7 von 9, 6 von 8 hatten die am Ende in ihrem Boxscore als Wurfquote stehen, insgesamt 50% aus dem Feld bei den Lakers und so war der Sieg dann nie so richtig gefährdet, auch weil die Pistons überhaupt nicht an die Freiwurflinie kamen und wenn ich vorhin schon Kritik geübt habe, was Freiwürfe ziehen bei Sacramento angeht, dann weiß ich gar nicht so richtig, was ich bei den Pistons sagen soll. Die standen genau 3-mal an der Freiwurflinie im kompletten Spiel und trafen davon dann auch nur 1. Also das ist natürlich wirklich eigentlich unbegreiflich. Dazu nicht mal 1/3 der 3-Punkt-Würfe getroffen. Auch hier Assist-Quote schlechter bei ja fast genauso vielen Turnovern. Insgesamt dann auch noch beim Rebound unterlegen, obwohl sie mit Andrew Drummond jemand hatten, der das Double-Double auflegte. 10 Punkte, 12 Rebounds. Aber das war in Summe einfach zu wenig. Reggie Jackson hat sich dagegen gestemmt, hatte 18 Punkte dann am Ende. Aber die Pistons einfach mit einer völlig gebrauchten Nacht, das kann man, denke ich, so sagen. Und deswegen, müssen die sich jetzt erstmal wieder schütteln, haben 5-3 nach wie vor als Bilanz, du hast es angesprochen, Saisonstart immer noch gut bei den Detroit Pistons. Und die Los Angeles Lakers machen durchaus Spaß in dieser Saison, auch wenn die Bilanz nach wie vor negativ ist. 3-4 ist sie da und wir sind gespannt, wie es sich jetzt weiterentwickeln wird. Ich habe es ja gerade gesagt, der Saisonstart ist ein bisschen verrückt verlaufen in der Liga.
Und verrückt auch für die Atlanta Hawks und die Dallas Mavericks, nämlich verrückt in völlig negativer Hinsicht. Und wie die weiter starten und wie die in der Nacht spielen, das hört ihr dann morgen hier bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Natürlich live und als Podcast, wie ihr das bei uns gewohnt seid. Podcasts bei uns auf der Webseite und bei iTunes runterzuladen. Und das solltet ihr im November eifrig tun, denn wir unterstützen die Movember Foundation und spenden für Männergesundheit für jeden runtergeladenen und gehörten Podcast auf meinsportradio.de. Spenden wir 1 Cent. Und da wollen wir natürlich, dass eine möglichst hohe Summe zustande kommt. Also eifrig runterladen, eifrig hören hier auf meinsportradio.de. Und auch in dieser Woche Obacht halten. Es gibt auch einen neuen Podcast von unserer NBA-Talk-Sendung Triple Double mit dem Kollegen Felix Amrain und seinen Kollegen. Felix, danke für jetzt.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/tippspiel.